Vielen Dank euch für die tollen Lieder, die ihr ausgesucht habt und mit den Liedern uns auch ein Stück hineingenommen habt in die Gegenwart Gottes, in das Staunen über Gott, über seinen Namen, über das, wer Jesus ist. Vielen, vielen Dank euch Musikern, habt ihr super gemacht. Ich möchte in meiner Predigt mich vor allem an euch Unterwegsler richten. Ich bin unterwegs, das ist, steht jetzt über eurem nächsten Jahr oder den nächsten Monaten. Und weil wir alle eigentlich unterwegs sind, ich glaube, keiner von uns hier ist statisch, sondern wir sind in Bewegung. Das bringt Zeit so mit sich, das bringt Biologie so mit sich. Wir sind unterwegs und deshalb glaube ich, dass ihr anderen auch noch was mitnehmen könnt von den Gedanken. Und ich habe mir einen Text für euch ausgesucht, beziehungsweise eigentlich habe ich Gott gefragt, was möchtest du den 15 jungen Leuten mitgeben für unterwegs, für diese Wegstrecke? Und ich habe mir einen Text ausgesucht, der passt zu der Szene dort in der vierten Ebene. Da ist auf der linken Seite die Segnung der Kinder zu sehen. Für euch da hinten, ihr könnt es leider nicht sehen, aber es ist hier das Leben Jesu auf dieser Bildtafel. Und für diejenigen, die die Bibel nicht dabei haben, wir befinden uns in der vierten Ebene auf dem linken, bei dem linken Bild. Genau. Also nicht in dieser Szene direkt, aber die Szene, die danach, kurz danach passiert ist, Lukas Kapitel 18 ist das Ganze uns aufgeschrieben und wer mitverfolgen möchte, darf gerne in den Zettel hineingucken, da steht der Predigttext drauf. Lukas 18, die Verse 35 bis 43, die Abkürzung GNB dahinter soll wahrscheinlich Gute Nachricht Bibel heißen, lasst euch dadurch nicht irritieren, das ist Elberfelder Text, der hier steht. Guckt gerne mit rein, ich lese mit uns diese Situation, die Jesus erlebt hat damals und ich glaube aus dieser Situation heraus auch einige Gedanken formulieren zu dürfen, die mich gerade beschäftigen in meinem Leben, seit einigen Tagen mit mir gehen, in mir wachsen, in mir reifen und wo ich ein paar Impulse euch auch gerne mitgeben möchte auf eure Wegstrecke unterwegs. Lukas 18, 35 bis 43. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wir kennen diesen Ausruf, zumindest diejenigen, die in eine solch ehrwürdige Kirche gehen wie hier. Kyrie eleison ist dieser Ausruf im Griechischen. Herr, erbarme dich. Das steckt dahinter, das ist dieser Ausdruck. Kyrie eleison, das ist das, was dieser Blinde hier ruft. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen. Und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gerettet, heißt es hier in einer anderen Übersetzung der Guten Nachricht. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wieder eine kurze Anmerkung, lasst euch durch das, was dahinter steht, auch nicht irritieren, das gehört nicht zur Bibel. Es war ein herrlicher Tag, den der Blinde damals erlebt hat, aber das steht nicht in der Bibel drin, sondern das ist einfach eine, wahrscheinlich in der Euphorie des Textes dachte jemand, was für ein herrlicher Tag und hat das da drunter geschrieben. Genau, ich glaube, das ist nicht ganz falsch, aber gehört nicht zum Bibeltext dazu. Genau, Lukas 18, Verse 35 bis 43. Eine Situation, die hier aus dem Leben von Jesus beschrieben wird, die ich mit uns ein Stück nachgehen möchte und ein Stück hineinschauen möchte. Jesus befindet sich seit Lukas Kapitel 9, Vers 51 auf dem Weg nach Jerusalem. Er richtet seinen Blick gen Jerusalem und er begibt sich auf die letzte Reise unterwegs, ist er auf der letzten Unterwegsreise, die Reise überhaupt von Jesus, weil die endet nämlich am Kreuz, diese Reise. Seit Lukas 9, 51 ist er unterwegs nach Jerusalem und er weiß genau, was dort passieren wird. Dreimal kündigt er seinen Tod an. Und kurz bevor das hier passiert, hat er das dritte Mal, das letzte Mal angekündigt, was mit ihm in Jerusalem geschehen wird. Jesus ist sich 100% überzeugt und weiß, was da passieren wird auf dieser Reise, wie seine Reise endet unterwegs. Bei euch, mal schauen. Genau. Auf jeden Fall, Jesus weiß, was hier passiert. Und jetzt ist er kurz vor Jericho. Und für diejenigen, die in der Topografie ein bisschen zu Hause sind von Israel, die wissen, Jericho ist die letzte Oase gewesen in der Jordanebene. Ab Jericho geht es dann nur noch bergauf und oben ist Jerusalem. Genau. Jericho, die Palmenstadt, das war so nochmal hier nochmal durchatmen, nochmal durchschnaufen, Kraft tanken, übernachten, das war so die normale Route eines Pilgers nach Jerusalem und dann ging es den Berg hinauf nach Jerusalem, um dann dort das Passa zu feiern in Jerusalem. So ist Jesus unterwegs, kommt nach Jericho und wenn man die Texte vergleicht mit den anderen Evangelien, Lukas, Matthäus und Markus, dann stellt man fest, da gibt es spannende Unterschiede. Wäre mal eine tolle Aufgabe für euch bei unterwegs, das mal herauszuarbeiten in diesen Texten. Ich bleibe konsequent bei Lukas, wie er das hier beschrieben hat. Lukas ist unterwegs und befindet sich auf dem Weg hinein nach Jericho und dort sitzt am Wegesrand dieser Blinde. Und er fragt, was ist denn da los? Action, Lärm. Und die Leute sagen ihm, Jesus kommt hier vorbei und ist auf dem Weg nach Jerusalem, schwere Mission und was auch immer, keine Ahnung, was sie ihm erzählt haben. Und auf jeden Fall sagt er, meine Chance. Jesus, Sohn Davids, und das ist ein messianischer Titel, der wusste genau, wer da vorbeigeht. Offensichtlich kannte er aus Erzählungen etwas von Jesus, so vermute ich jetzt einfach mal, steht nicht im Text, aber es ist eine Vermutung. Er muss was gehört haben von Jesus. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, hab Erbarmen mit mir. Und dann passiert das, was ganz oft passiert, dass es Leute gibt, die sagen, gib doch mal Ruhe. Was machst du hier für ein Geschrei in der Kirche? Kannst du nicht mal ruhig sein? Das ist jetzt, Jesus ist auf der wichtigen Mission und das passiert in Lukas 18 vorher nochmal. Ne? Da passiert nämlich diese Situation, Jesus segnet die Kinder, vierte Reihe, linkes Bild, Jesus segnet die Kinder und was machen die Jünger? Gib doch mal Ruhe. Die versuchen das zu verhindern, die ganze Situation. Jesus sagt, nee, lass die Kinder mal zu mir kommen. Denn ich möchte sie beschenken, sie segnen, die Kinder. Und jetzt war wieder so die Situation, gib doch mal Ruhe. Aber der Blinde gibt keine Ruhe, er ist penetrant und er setzt sich durch. Und er ruft ein zweites Mal und er ruft lauter. Und dann geschieht etwas, Jesus bleibt stehen. Und für mich ist das so ein Ausdruck in diesem Text, so als wenn die Uhr stehen bleibt. Jesus bleibt stehen auf dieser Reise nach Jerusalem, die wichtigste Reise in seinem Leben. Jesus bleibt stehen, er unterbricht die ganze Geschichte, weil dieser Blinde jetzt seine Aufmerksamkeit braucht. Und ich finde das einen faszinierenden Moment in dieser Geschichte. Und er sagt, lasst ihn mal zu mir kommen und bittet die Menschen, ihn zu ihm zu holen. Die, die vorher in Gart gesagt haben, gib doch mal Ruhe und kannst du nicht mal und wieso machst du hier so einen Terror? Lasst ihn doch mal zu mir kommen. Und dann stellt er ihm eine Frage und diese Frage, die hat mich beschäftigt. Wie hieß die Frage? Hat sie noch einer im Kopf? Was kann ich für dich tun? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was soll ich dir tun? Und als ich den Text las, bin ich an dieser Frage stehen geblieben. Und ehrlich gesagt, als ich mich gefragt habe, was kann ich euch mitgeben heute bei diesem Startgottesdienst? Und Claudia ließ nicht locker, hat mehrmals gefragt, du, was machst denn du da? Was predigst denn du da? Und ich sagte, Jesus, was soll ich dir mitgeben? Ich habe keine Ahnung, was willst du ihnen mitgeben? Und mir kam diese Frage in den Kopf. Und ich habe dann geguckt, was war die Situation, in der das passierte? Und ich will, diese Frage hat mich so beschäftigt, dass ich diese Frage euch mitgeben möchte. Was willst du, dass ich dir tun soll, sagt Jesus. Und ich bin ein wenig dabei hängen geblieben. Erstens, zwei Dinge irritieren mich an dieser Frage. Erstens, es ist doch so offensichtlich, also ein Blinder sieht, was das Problem dieses Menschen ist. Wofür diese Frage? Also ich verstehe es nicht. Jesus, sorry. Das Zweite, in der Bibel wird an diversen Stellen deutlich gemacht, Jesus wusste, was in den Menschen ist. Er wusste genau, was sie beschäftigt. Jesus kannte die Herzen der Menschen, die dort vor ihm und um ihn herum waren. Und jetzt diese Frage, Jesus, was soll das? Und er stellt ihm trotzdem ganz bewusst diese Frage, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und mich hat diese Frage beschäftigt, ein Stück weit. Ich bin daran hängen geblieben, weil ich mich plötzlich ertappt fühlte. und hörte, wie Jesus mir diese Frage stellt. Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Jesus, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was willst du mir tun, Jesus? Du weißt es doch besser. Du weißt doch alles, was ich brauche. Und ich weiß nicht, ob ihr gebetet habt für den Segen dieses Gottesdienstes. Jesus, du weißt, was gut ist für diesen Gottesdienst. Segne diesen Gottesdienst oder segne unterwegs. Und dann kommt die Rückfrage von Jesus. Super, du hast das jetzt gebetet. Was genau meinst du damit eigentlich? Was soll ich jetzt tun, wenn ich unterwegs segnen soll? Wenn ich eure Wegstrecke sehe? Was genau möchtest du, dass ich dir tun soll? Wenn du den Segen erbittest, super, Jesus weiß alles, was uns gut tut, aber was ist da in deinem Herzen drin? Was möchtest du, dass Jesus in deinem Leben in diesem Jahr, in diesen 10 Monate sind es ja, ne? In diesen 10 Monaten bewegen soll in deinem Leben? Wo brennt dir, wo klemmt dir der Schuh? Was soll ich für dich tun in dieser Zeit? Ich habe diese Frage in diesen letzten Tagen verschiedenen Leuten gestellt. Am Dienstag saßen wir als Ältestenkreis zusammen. Ich habe gesagt, Leute, ich muss jetzt mit euch mal ganz kurz hier was diskutieren. Was soll Jesus uns tun? ein bisschen verblüffte Gesichter in diesem Kreis. Was soll er uns tun? Der eine sagte so ein bisschen flapsig daher, also ich wünsche mir, dass am Sonntag 30 Menschen zum Glauben kommen. okay, gut, wenn das in deinem Herzen drin ist, Jesus fragt dich, was soll ich dir tun? Und du leitest hier diese Gemeinde und du sagst, Jesus, in meinem Herzen ist, am Sonntag sollen 30 Menschen sich bekehren, sollen zum Glauben kommen. Wow, das war eine sehr mutige Aussage, die sollte so ein bisschen humorvoll sein. Ich habe es voll aufgegriffen und gesagt, super, dann lass uns mal überlegen, was heißt das jetzt, wie gehen wir diesen Sonntag an, wenn wir erwarten, dass Jesus 30 Menschen zur Bekehrung führt am Sonntag. Wie gestalten wir dann diesen Gottesdienst jetzt? Okay, wie begrüßen wir die Leute? Da kommen 30 Leute in unseren Gottesdienst, die wollen in diesem Gottesdienst Jesus kennenlernen und die wollen von ihm berührt werden im Herzen. Okay, wie begrüßen wir diese Leute? Wie machen wir die Musik in diesem Gottesdienst, dass das geschehen kann, dass Gott sie anspricht? Wenn das in unserem Herzen ist, 30 Leute sollen in diesem Gottesdienst Jesus als ihren Herrn annehmen. Boah, das wäre echt mega. Dann kam die andere Stimme aus dem Kreis und sagte, naja, also so kann man das jetzt auch nicht machen, also du setzt jetzt Jesus ganz schön unter Druck. okay, darf ich überhaupt eine Erwartung an Jesus aussprechen? Sagen, Jesus, ich erwarte, dass am Sonntag 30 Menschen zum Glauben kommen. Jesus, ich bin mit unterwegs. Ich erwarte, dass in meinem Leben etwas passiert. Ich erwarte, dass ich mir klar ist am Ende dieser Zeit, wo meine Gaben liegen, was mein Einsatzgebiet ist nachher, wie ich mich im Reich Gottes investieren kann. Setze ich damit Jesus nicht ein Stück weit unter Druck, was da passieren soll? Ich weiß nicht, wie es euch so geht jetzt, wenn ihr nach vorne schaut. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel gelernt, wie man Fliesen legt, wie man Klickvinyl verlegt im Boden, auf dem Boden. In dem Haus hier im CBE wurde ja auch ganz schön fleißig Boden verlegt und gearbeitet. Und ich habe beim Bodenlegen eines festgestellt, die erste Reihe ist die wichtigste. Die erste Reihe, die du legst, ist das Allerentscheidende. Da muss, also was haben wir gerechnet und gemessen, wo kommen wir am Ende raus, wie ist gerade und so weiter. Wenn die erste Reihe liegt, ist der Rest ein Kinderspiel, das kommt dann von ganz alleine. Aber die erste Reihe ist die wichtigste. Ihr habt heute den ersten Schritt auf eurer Reise unterwegs. Und bei diesem ersten Schritt auf eurer Unterwegsreise möchte Jesus euch diese Frage stellen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die ihr mitnehmen könnt für diese nächsten 10 Monate. Warum ließ dieser Blinde nicht locker, als die anderen sagten, kannst du nicht mal Ruhe geben? Ich glaube, der Schlüssel, um diese Frage zu beantworten, was willst du, dass ich in deinem Leben tun soll, liegt daran, dass ich erstmal verstehe und begreife und erfasse, wo liegt eigentlich meine Not, die ich in meinem Leben habe. Ich glaube, da geht es schon ein Stück los. Was ist eigentlich das Problem, was ich habe? Wo steckt tatsächlich, wo klemmt es in meinem Leben? Wo klemmt es in meinem geistlichen Leben? Wo klemmt es bei mir? Der Blinde wusste ganz genau, ich habe ein Riesenproblem. Und das Problem war so groß, dass ihm das wurscht egal war, was die anderen sagten, halt die Klappe, sei ruhig, es geht nicht, dass du hier so einen Terror machst. Das war ihm völlig egal, weil der hatte so ein Problem in seinem Leben, dass er sagte, nee, Es ist meine Chance, Jesus zu begegnen. Und dann kommt Jesus und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Natürlich wusste er das. Aber Jesus wollte es von ihm hören. Und er will es von dir hören. Worte schaffen Wirklichkeit. Das ist nicht nur ein pädagogisch-philosophischer Satz. Das ist Bibel. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und was passiert dann? Das Wort kam und wurde Fleisch. Jesus, Gott spricht, 1. Mose, und aus dem Reden Gottes heraus wird Wirklichkeit. Da geschieht etwas. Gott möchte von dir hören, was du in deinem Leben erleben möchtest mit Gott. Was soll er tun? Was soll ich dir tun? Und ich möchte euch, und der Rest darf das gerne mitmachen, ihr habt auf diesem Zettel unter dem Bibeltext eine Reihe freie Lücken. Ich möchte euch jetzt ganz kurz mal Zeit geben, einfach mal diese Frage an euch heranzulassen. Erstens, wo ist meine Not, die ich spüre? Und zweitens, Jesus fragt dich, was soll ich dir tun? Jetzt euch speziell in den 10 Monaten, den anderen, ihr seid unterwegs mit Gott. Was soll ich euch in eurem Leben tun? Einen ganz kurzen Moment, lasst die Frage mal setzen und wenn euch was kommt, schreibt es auf. Und gerade für euch möchte ich das echt bitten, schreibt es euch auf, nehmt es euch mit. In 10 Monaten packt das nochmal aus. Was willst du, dass ich dir tun soll? Noch setzen lassen und nachher weiter schreiben oder jetzt auch weiter schreiben. Beim Nachdenken über diese Frage kamen mir 2 Bibelstellen in den Sinn. Wir kamen eine ganze Reihe, aber 2 Bibelstellen, die für mich so bei dieser Frage ein wenig so Eckpfeiler, Leitplanken geworden sind. Und die eine Bibelstelle, die mir sofort in den Sinn kam, war Markus Kapitel 6, Verse 5 und 6. Jesus ist in Nazareth. Und Jesus tut in Nazareth einiges, aber Jesus merkt, irgendwie ist hier der Wurm drin in Nazareth. Das ist seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist. Die Leute sagen, was ist denn das? Was macht der da? Das ist doch der Sohn von Josef. Wir kennen doch seine Brüder und Schwestern. Wir kennen den doch. Was macht der da? Wieso tritt der so auf? Wieso redet der so? Wieso tut der solche Wunder? Und Jesus, und da steht ein Satz, der mich unglaublich nachdenklich macht, in Markus Kapitel 6, Vers 5. Da steht, Jesus konnte in Nazareth keine Wunder tun. Und ich kriege den Satz nicht unter die Füße. Jesus konnte dort keine Wunder tun. Irgendwie irritiert mich dieser Satz. Ich lese uns das mal. Markus Kapitel 6, Vers 5. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich, dass die Leute von Nazareth ihm das Vertrauen verweigerten. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ist kein Satz, der sich an die Menschen außerhalb irgendwo in der weiten Welt richtet, sondern ist ein Satz, der mitten hineingehört in Kirche und Gemeinde. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Da gab es Menschen, die hatten einfach nicht dieses Vertrauen, dass Jesus etwas bewegen kann. Was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus, überhaupt nichts. Was kannst du überhaupt? Was kannst du überhaupt in meinem Leben tun? Diese Menschen in Nazareth hatten kein Vertrauen, dass Jesus etwas in ihrem Leben bewirken konnte. Und was passiert in ihrem Leben? Eben genau das. Es passierte nichts, weil sie kein Vertrauen hatten, dass Jesus etwas tun konnte, etwas in ihrem Leben bewirken konnte. Für mich der schlimmste Zustand, in dem ich als Kind Gottes hineinkommen kann. Ehrlich. Ich vertraue Jesus nicht, dass er in meinem Leben noch was bewegen kann. Was willst du, dass ich dir tun soll? Wenn es mir da die Sprache verschlägt, was ist das? Der zweite Vers, der mich hier bewegt hat, als ich das gelesen habe, war Epheser Kapitel 3, Vers 20. Ein Gebet, das Paulus spricht am Ende des ersten Teils des Epheserbriefes, wo er einige Dinge ausführt über die Gemeinde, was Gemeinde ist. Und am Ende spricht Paulus ein Gebet. Und dieses Gebet hat mich noch mehr fasziniert im positiven Sinne, als Markus 6 mich im negativen Sinne erschrocken hat. Epheser Kapitel 3, Vers 20, das ist der letzte Satz in dem Gebet des Paulus. Da heißt es, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Und dieser Satz, der haut mich regelrecht um. Weil ich habe einiges, was ich von Gott erbitte. Und Paulus sagt, du hast viel, was du von Gott erbittest. Gott kann noch sehr viel mehr tun, als das, was du von ihm erbittest. Und jetzt kommt der Hammer. Der kann noch viel mehr tun, als was du dir in deiner besten kreativen Phase ausdenken könntest. Gott, ich will dich jetzt mal richtig ins Schwitzen bringen. Ich habe eine Herausforderung. 30 Bekehrte, Gott sagt, ich habe noch viel mehr vor mit euch. Das ist ja wohl ein Witz, oder, mit den 30 Bekehrten. Also, kennst du Wolfsburg? Weißt du, wie viele Menschen dort verloren gehen? Und du willst 30 Leute, was ist das? Paulus sagt, Gott kann noch sehr viel mehr tun, als das, was du dir in deiner kreativsten Phase überlegen kannst. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt, durch seinen Heiligen Geist. Ist das nicht Wahnsinn? Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeiten und Ewigkeiten. Amen. Ein Amen kann man gerne hören. Paulus hat es hier gesprochen. Vielen Dank euch für den Lobpreis. Was am Ende von Lukas 18 in Vers 43 uns beschrieben wird, ist Folgendes. Erstens, der Blinde bekommt, was er will. Er wird sehend. Er hat mutig ausgesprochen, was er für eine Sehnsucht in seinem Herzen hat, was er für einen Traum hat, was er für einen Wunsch hat. Herr, ich möchte, das wäre der Hammer, wenn du das in meinem Leben tun würdest. Ich würde sehend werden. Und ich würde es nicht wagen, euch als Unterwegsler als blind zu bezeichnen, aber ich erlebe es, wie ich ganz oft blind bin in meinem Leben, wie ich Dinge einfach nicht sehe und wahrnehme, auch von Gott und seiner Größe und Herrlichkeit nicht sehe und wahrnehme. Und ich möchte mit Paulus aus einem Epheserbrief beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe etwas von deiner Herrlichkeit, von deiner Schönheit. Und ich wünsche es euch, dass ihr in diesen 10 Monaten euch die Augen geöffnet werden, dass ihr sehend werdet. Und was er noch bekam, und deshalb war mir die Übersetzung wichtig, da heißt es nachher, er wurde sehend. Auf diese Weise hat Jesus ihn gerettet. Er bekam noch mehr, als er wollte. Er wollte einfach nur gucken können. Es ist schon viel. Aber er wurde gerettet, heißt es dort in diesem Text. Er bekam noch sehr viel mehr. Und was dann passiert ist, ein Lobpreis, der dort ausbricht. Der Blinde fängt an, Gott zu loben. Aus dieser Erfahrung, der Not heraus, die er in seinem Leben hatte, formuliert er einen Wunsch, eine Sehnsucht an Jesus. Und er erlebt, wie Jesus in seinem Leben handelt und aktiv wird. Und daraus entsteht ein Lobpreis. Wenn wir im Lobpreis oft so sprachlos sind und uns nicht einfällt, was wir sagen sollen, wenn es jetzt eine Lobpreiszeit ist und nach 5 Minuten ist vorbei, dann haben wir keine Not und keine Sehnsucht, die in unserem Herzen ist. Dann gibt es keine Not, die in uns brennt. Dann habe ich keine Sehnsucht, dass Jesus, ich will, dass du das in meinem Leben tust. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir sprachlos im Lobpreis. Dieser Mann hat was erlebt in seinem Leben und es kam in einen Lobpreis, der war nicht mehr zu bremsen und der hat die ganzen anderen angesteckt, die wurden alle plötzlich, fingen die an Lobpreis zu machen. Die vorher noch sagen, halt's de Gosch, die fingen an plötzlich Gott zu loben. Und ich habe mir überlegt, was passiert da im Lobpreis? Und das ist mein letzter Gedanke und dann höre ich auch auf, Benjamin. Was passiert da im Lobpreis? Wenn wir dann dastehen und sagen,
Hey Gott, das ist so groß, was du hier getan hast, dass du diesem Mann dein Augenlicht gegeben hast, dass du hier mächtig wirkst unter uns, dass 30 Leute in unserem Gottesdienst zum Glauben kommen. Hey Gott, das ist so genial, was du hier tust. Das ist Lobpreis. Wir staunen über Gott. Wir schauen plötzlich nicht mehr auf unsere Not, auf unsere Situation, auf das, was mich bewegt. Lobpreis ist, ich gucke weg von mir, ich gucke auf Gott. Und gucke, wie wahnsinnig groß und herrlich unser Gott ist, wie Jesus ist, was ihn in seiner Herrlichkeit hat. Das ist Lobpreis. Und was passiert dann, wenn ich Gott anschaue? Und dann passierte so in dem Nachdenken über diesen Text bei mir etwas, was ich nicht erwartet habe. Da fragte Gott mich, was glaubst du eigentlich, was meine Not ist? Kennst du meine Not? Ich sagte, oh Gott, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, du bist da oben in der Herrlichkeit, dir geht's super, du hast keine Probleme, Gott. Gott sagte, nee, ich habe ein Riesenproblem. Kennst du eigentlich meine Not? Und ich habe ein Anliegen, weißt du, was du für mich tun kannst? Und da wurde es mir plötzlich eigenartig. Was willst du für mich tun? Und Jesus sagt es eindeutig, was seine Not ist. Ich lese uns mal vor. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitleid. Und Jesus sagte, ich habe ein Riesenproblem. Ergriff ihn ein tiefes Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Dann sagte er zu den Jüngern, wisst ihr, was ihr für mich tun könnt? Betet um den Herrn, dem die Ernte gehört. Seine Ernte ist es, nicht unsere ist es. Betet den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in sein Reich sende. Wenn ich meine Not in meinem Leben wahrnehme, und das sehe ich bei diesem Blinden, und sie zu formuliere, Worte schaffen Wirklichkeit, diese Not in Worte fasse, Jesus, ich habe so eine Sehnsucht, dass du in meinem Leben wirkst und dass du in meinem Leben aktiv bist, dann wirst du viel mehr erleben, als du erbitten oder erdenken kannst in deinem Leben. Da bin ich mir sehr sicher. Denn das hat Gott versprochen und Gott bricht sein Wort nicht. Und dann nimmt Gott uns hinein in seine Not, in seinen Herzschlag. Und ich wünsche euch, dass ihr bei unterwegs eins werdet mit Gottes Herzschlag. Das ist Beten, das ist Lobpreis. Dass unser Rhythmus, Herzrhythmus anfängt in einem Takt zu schlagen, mein Herzrhythmus und seiner. Und ich plötzlich merke, hey Gott, ich spüre deine Not, die du hast. Und ich gehe nicht weg, ohne dass diese Not mein Herz berührt. Und ich möchte mit dir zusammen darum ringen, dass diese Not verändert wird in dieser Welt. Ich möchte ein Gebet zum Abschluss mit uns sprechen. Jesus, das, was wir hier über dich so sehen und hören, das ist faszinierend. Und du berührst uns, bewegst uns, du sprichst uns an mit dieser Frage, was soll ich dir in deinem Leben tun? Und Jesus, wenn ich das so sacken lasse, diese Frage, so kommen mir ganz viele Gedanken, die ich mir wünsche, die in meinem Leben geschehen sollen. Ich wünsche mir, dass du größer wirst in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass deine Herrlichkeit weiter strahlt. Ich wünsche mir, dass Menschen durch das, was wir in Wolfsburg tun, dir begegnen und zum Glauben kommen, dass sich mehr als 30 bekehren und Teil des Reiches Gottes werden. Jesus, es ist vieles drin in meinem Herzen und das möchte ich dir formulieren. Wissen, dass du etwas verändern willst. Und kannst, und weil du die Macht hast, und weil die Kraft, die in uns wirkt durch dich, weil sie einfach so unglaublich groß ist. Und Jesus, ich wünsche mir, dass im Leben von den 15 jungen Leuten, die jetzt bei unterwegs starten, die jetzt die erste Bahn legen bei diesem Boden, wo es losgeht, dass diese Bahn in die richtige Richtung geht. Ich wünsche mir, dass in ihrem Herzen ein Blick für die Not entsteht, die in ihrem Leben da ist. Dass eine Sehnsucht entsteht, dass du diese echte, tiefe Not, die da ist, dass du dieser Not begegnest. Dass du in ihrem Leben etwas veränderst. dass du ihren Fokus neu schärfst, dass diese 10 Monate für sie nicht nur eine coole Zeit waren mit echt coolen Leuten, sondern dass in dieser Zeit etwas geschieht in ihrem Leben und dass sie verändert von hier weggehen in 10 Monaten und dass ihr Herzschlag mit deinem Herzschlag synchron geht. Jesus, ich möchte dich über all dem loben. Amen.